Die Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Heute freue ich mich auf das Interview mit meinem Studiogast, Herrn Dr. Hans-Peter Klieves. Er hat ein Tierbestattungsunternehmen. Ich werde heute Fragen zum Abschied nehmen vom geliebten Haustier stellen. Und ich finde es ganz wunderbar, dass unsere Tiere nicht wie früher zum Abdecker kamen, sondern auch nach ihrem Tod wie ein richtiges Familienmitglied behandelt werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Bitte stellen Sie sich doch selbst einmal kurz vor.
Guten Tag, liebe Hörer und vor allen Dingen guten Tag, liebe Tierbesitzer. Mein Name ist Hans-Peter Klieves. Ich habe seit 7 Jahren ein Tierbestattungsunternehmen hier im Rhein-Main-Gebiet. Bin aber für diesen Beruf nicht geboren, sondern hatte ursprünglich mal einen anderen Beruf. Bin aber ein großer Tierliebhaber und auch Tierbesitzer. Wir selber haben das ganze Haus voll Hunde. Wir züchten auch Hunde, Rassehunde.
Ja.
Und das hat mich dazu geführt, für die Tiere und für deren Besitzer eine Dienstleistung anzubieten, die einfach sehr wichtig ist und die für die Tierbesitzer eine Herzensangelegenheit ist. Und ich kann da helfen und mache das furchtbar gerne.
Ich freue mich sehr auf unser Interview. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. In einem Stau auf der Fahrt in den Urlaub zum Beispiel. Hier gibt es bereits eine Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Gäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikel zu meinen Büchern und Filmen. Falls Sie gerade planen, sich einen Hund anzuschaffen, laden Sie sich bitte meinen Fragebogen »Wir wünschen uns einen Hund« herunter. Hier werden alle Fragen beantwortet. Herr Dr. Klieves, die Trauerkultur für unsere Tiere, besonders für Hunde, nimmt ständig zu. Erzählen Sie unseren Hörern, wie Sie zu dem Beruf gekommen sind, was Sie machen und warum Sie so einen großen Erfolg haben.
Ja, zunächst muss man sagen, die Frage der Trauerkultur ist eine typisch deutsche. Wir haben in Deutschland die Entwicklung hin zu Tierbestattungen eigentlich erst in den letzten Jahren so stark bekommen, während in anderen Ländern in Europa, aber auch zum Beispiel in den USA, das gar keine Frage war. Amerikaner gucken einen völlig erstaunt an, wenn man sagt, Tiere kommen irgendwo zum Abdecker, da wissen die gar nicht, was das ist. Für die ist das völlig natürlich und war eigentlich immer so. Und die ersten Leute, die Tierbestattung hier eingeführt haben, waren auch oft Leute, die das drüben in den USA mal gesehen und kennengelernt haben und gesagt haben, könnte man doch hier auch machen. Das ist nun etwas, was sehr stark angenommen wurde. Wir selber haben, wie ich vorhin schon sagte, ja auch selbst Hunde. Wir haben die vor 30 Jahren bei uns im Garten begraben. Und als dann der Garten zu voll wurde und nur noch Friedhof war, haben wir dann umgestellt auf Einäscherungen als Tierbestattungsform. Und das war damals gar nicht so einfach. Vor 20 Jahren gab es gerade mal 2 Tierkrematorien in ganz Deutschland. Und die Tierbestatter sind damals dann mit den Tieren auch ins Ausland gefahren. Sehr viel nach Holland. Unsere ersten Hunde gingen nach Frankreich. Dort habe ich dann auch wieder kennengelernt, dass in Frankreich die Kultur völlig anders ist. Zu dem Zeitpunkt, als in Deutschland 2 Tierkrematorien gab, gab es in Frankreich schon über 25. Und das Land ist ja von der Größe her vergleichbar. Daran sieht man also, es gibt dort eine viel längere Tradition in der Tierbestattung. Und tatsächlich ist der älteste Tierfriedhof, den es in Europa gibt, aus dem 18. Jahrhundert in Paris. Also diese Bestattungskultur und Trauerkultur für Tiere hat sich erst in den letzten Jahren hier entwickelt, aber man muss jetzt sagen, ganz rasant. Und es gibt natürlich auch Bewegung in dem Markt. Der Tierbestatter, bei dem wir früher unsere Tiere haben einäschern lassen, hatte vor, aufzuhören. Und dann habe ich mir gesagt, ich übernehme das, weil mit unserem Hintergrund, mit so vielen Jahren Hundebesitz, kann man, glaube ich, den Menschen sehr gut helfen. Allein mit der Erfahrung, die man da mit sich bringt. Es gibt nichts, was ich nicht selber schon im eigenen Haus erlebt habe. Und das hilft, wenn man darüber berichtet und sich darüber unterhält, den Menschen sehr gut. Und das ist auch dann das, wo man befriedigt nach Hause geht abends.
Also die sie trösten die Menschen, sie sind nah bei denen. Wir kommen ja später noch, dass sie da auch einen Abschiedsraum haben. Danach werde ich ja auch gleich fragen. Haben Sie jetzt eine eigene Einäscherungsanlage oder müssen Sie da
also woanders hin? Also Anubis ist ja eine Gruppe, die deutschlandweit tätig ist. Wir haben 13 Anubis-Geschäfte, die sind aber alle Inhaber geführt. Also ich bin der Eigentümer und Besitzer von dem Anubis-Betrieb hier im Rhein-Main-Gebiet. Anubis hat zurzeit ein Krematorium, das ist in Nürnberg. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die Tiere zur Einäscherung nicht durch ganz Deutschland transportieren, sondern wir möchten gerne regional tätig sein. Erstmal hier für die Tierhalter vor Ort und dann aber auch, was dann die Einäscherung angeht, sie nicht durch halb Deutschland karren müssen. Und dann nutzen wir andere Tierkrematorien, die es hier gibt, in größerer Nähe. Und das, was wir zum Beispiel nutzen, ist in Homberg-Ohm, also so 50, 60 Kilometer nördlich des Rhein-Main-Gebiets. Da bringen wir die Tiere hin. Wobei ich aber sagen muss, wir planen, und sind im Genehmigungsprozess eines weiteren eigenen Tierkrematoriums hier auch im südwestdeutschen Raum.
Zuerst einmal, Sie haben jetzt Anubis gewählt. Wer war denn Anubis? Wer ist denn dieser Namensgeber? Ist ja eine historische Persönlichkeit. Kann man eine Persönlichkeit nennen?
Persönlichkeit kann man kaum dazu sagen. Es war ein Gott in Ägypten. Und zwar einer, der die Toten begleitet hat in das jenseitige Leben. Es war der Totenwächter und der Begleiter der Sterbenden in die andere Welt, an die die Ägypter geglaubt haben.
Hat er einen Hundekopf eigentlich?
Der hat, wie viele ägyptische Götter, war er eine Kombination von Menschengestalt und Tiergesicht oder Kopf. Und in diesem Falle war es nun ausgerechnet ein Hund. Aber die Ägypter haben eben auch tatsächlich nicht nur Menschen bestattet, sondern auch Tiere. Und es gibt viele alte Kulturen, die die Tiere wirklich als Partner angesehen haben, schon in alten Zeiten, und die mit den Menschen gemeinsam bestattet haben. Das findet man ja auch in Europa in alten Gräbern, sonst würden wir ja auch gar nicht so viel von der Geschichte, insbesondere von Hunden, wissen, wenn wir die nicht alle irgendwo bei den menschlichen Begräbnisstätten auch mitgefunden hätten.
Und das so, würden wie man, wahrscheinlich viele Menschen machen, dass sie ihren Hund mitnehmen würden ins Grab, oder?
Ja, das höre ich auch immer wieder. Ich habe diese Frage auch ganz häufig gestellt bekommen. Leider sind wir in Deutschland so, dass wir das aus Pietätsgründen einfach nicht erlauben. Das sind ausschließlich Pietätsgründe. Es ist also nichts Hygienisches oder so, sondern es sind ausschließlich Pietätsgründe. Manchmal für mich ein bisschen unverständlich, denn das Zusammenleben in den Familien war ja so eng. Warum soll dann eigentlich das Tier nicht mit in dasselbe Grab?
Stimmt.
Und ich habe sogar die Information bekommen, dass das in einem Friedwald, das heißt also einer natürlichen Begräbnisstelle in einem Wald, selbst dort nicht erlaubt wird. Aber meine Antwort bei der Frage ist dann immer, wo kein Kläger, da kein Richter.
Das lassen wir mal so stehen. Ich denke mal, dass sich die Zeit entwickeln wird.
Ich hoffe.
Das denke ich auch mal. Ihr Logo zeigt auch einen Strahlenkranz. Das ist Ihre Philosophie.
Ja, das Ganze ist eine Kombination und soll so ein bisschen die Philosophie ausdrücken. Einerseits das Auge, das ja auch ein ägyptisches Symbol ist, mit der Pyramide. Das ist der Bezug zu unserem Thema Ägypten und auch den wichtigen Lebenspunkten Geburt, Leben und Tod. Deshalb dieses Dreigestirn, dieses Dreieck. Und die Strahlen drücken halt die Wärme und das Leben und die Liebe aus, die der Tierhalter seinem Tier gibt und die wir dann noch auch nach dem Tod gerne weitergeben möchten und in dieser Art und Weise und in dieser Philosophie auch den Tierbesitzern helfen möchten.
Finde ich ganz wunderbar. Wie lange gibt es eigentlich schon Tierbestattungen? Wann gab es denn die ersten Funde? Wie ich bei Ihnen gelesen habe, hatten die Ägypter ja eine Hochkultur, das haben Sie gerade erzählt, aber wie alt sind denn die ältesten Gräber?
Mehrere tausend Jahre in Ägypten. Dort hat man zum Teil ja auch Tiere sogar mit mumifiziert. Aber man findet eben genauso tausende Jahre alte Gräber mit Tiergebeinen dann nicht mumifiziert hier in Europa. Das heißt also, es war wirklich sehr stark immer kulturell abhängig, wie war das Verhältnis zum Tier. Und das hat sich natürlich auch verändert. Oft waren Pferde ja sehr stark mit einbezogen in das Leben und wurden dann mitbestattet. Es gab ja in den germanischen Bereichen sogar Gräber, die man gefunden hat, wo die Menschen auf ihren Pferden sozusagen bestattet worden sind, mitsamt ihrem Pferd, auf dem Pferd sitzend. Also es ist eine sehr alte Kultur, die dann immer mal wieder verloren gegangen ist, dann kam sie wieder hoch und jetzt haben wir halt eine Zeit vor dem Hintergrund der ganz engen familiären Beziehung zu unseren Haustieren, wo es wieder stark am Kommen ist, dass man die Tiere in gleicher Art und Weise bestatten möchte, wie seine menschlichen Familienangehörigen.
Da sind wir dafür. Wenn wir uns jetzt hier so zwischendrin unterhalten, gehen Sie ja mit diesem Thema sehr, sehr natürlich um. Sie betreuen ja die Menschen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Erzählen Sie uns doch ein bisschen davon.
Natürlich umgehen muss man mit der Sache einfach deshalb, weil es der natürliche Kreislauf des Lebens ist, den unsere Haustiere haben, der eben einem anderen zeitlichen Rhythmus unterliegt, wie wir das als Menschen haben. Im Laufe eines Menschenlebens erlebt man unter Umständen 3 bis 4 Lebenszyklen eines Haustiers. Jedes Mal ist das schwer. Bei uns zu Hause mit unseren vielen Hunden, die wir haben, passiert das Ganze noch viel öfter.
Wie viel haben Sie, Zwischenfrage?
Wir haben 12 Hunde zu Hause und vom Alter her wie die Orgelpfeifen. Das heißt also, man kann sagen, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr stirbt einer bei uns in unserem eigenen Hause. Dadurch wird es aber nicht besser. Man sollte nicht denken, dass man, wenn man das schon öfter erlebt hat, man weniger trauert. Sondern die Tiere sind ja alle Individuen und haben eine ganz individuelle Beziehung zu ihrem Besitzer. Das muss man nun berücksichtigen auch, wenn man in diesem als Tierbestatter tätig ist. Diese Beziehung, die Menschen miteinander haben, ist sehr eng. Nur solche Leute kommen zu uns. Die Leute, die keine enge Beziehung haben, die der Meinung sind, ein totes Tier ist halt dann ein Kadaver, die kommen ja nicht zum Tierbestatter. Die lassen ihre Tiere irgendwo beim Tierarzt meistens und dann landen sie irgendwo in der Tierkörperverwertung. Diese Leute lernen wir ja gar nicht kennen, sondern wir lernen nur Leute kennen, die eine enge Beziehung haben. Aber dieses schwere Ereignis, was sie dann erleben mit ihrem verstorbenen Familienangehörigen, doch alle sehr, sehr unterschiedlich verarbeiten. Es gibt also viele Leute, die ihr Tier beim Tierarzt einschläfern lassen und dann den Anblick des verstorbenen Tieres gar nicht mehr ertragen können und dann sozusagen völlig durcheinander, fluchtartig sozusagen den Tierarzt verlassen, ihr Tier dort hinterlassen mit der Maßgabe, es soll anständig bestattet werden. Dann gibt es andere, die wollen über längere Zeit von ihrem Tier Abschied nehmen, behalten es noch, wenn es verstorben ist, eine Weile zu Hause, was auch hygienisch eigentlich überhaupt kein Problem ist. Das kann man auch. Und wir müssen auf alle diese ganz unterschiedlichen Bedürfnisse natürlich eingehen. Das ist manchmal nicht so einfach. Man muss das versuchen herauszuhören. Wenn wir vor Ort sind, geht es einfacher. Man kann sich ins Gesicht schauen. Man kann gegenseitig Vertrauen aufbauen. Man kann alles erklären, wie das Ganze jetzt vor sich geht. Wenn wir die Tiere vom Tierarzt abholen, ist natürlich zunächst kein persönlicher Kontakt da, aber wir versuchen immer so schnell wie möglich dann mindestens mal am Telefon den Kontakt herzustellen und den Leuten einfach das Gefühl zu geben, dass ihr Tier jetzt in guten Händen ist.
Finde ich ganz toll. Mhm.
Denn dieser
Wie reagieren die Leute dann da drauf?
Ja, die sind oft... Manche sind überrascht, dass sie so schnell etwas von uns hören. Mhm. Manche, das merkt man, die haben schon am Telefon gesessen, weil sie oft auch die Nachricht vom Tierarzt bekommen. Der Herr Klives von Anubis, der wird sich bestimmt bald bei Ihnen melden. Die sitzen dann schon am Telefon und warten auf den Anruf. Aber mir ist es eben wirklich ganz wichtig, dass die Leute wissen, ihr Familienmitglied ist in guten Händen für seine letzten 1 bis 2 Reisen. Und wenn die dann Vertrauen geschöpft haben und ich dann auch sage, wissen Sie, Ihr Tier ist für mich nichts anderes als meine eigenen. Und Ihr Tier wird genauso behandelt bei uns in der Tierbestattung, wie ich meine eigenen behandelt haben möchte. Das ist oft als Aussage völlig ausreichend. Und die sagen dann, ja, wenn das so ist, dann haben wir auch ein gutes Gefühl. Und das soll eigentlich jeder haben. Das Gefühl, sein Tier zu verlieren, ist eigentlich nicht viel anders, als wenn man einen Angehörigen verliert. Denn die Tiere sind heutzutage Familienmitglieder, wie menschliche Familienmitglieder
auch. Partnerersatz, sie haben ja manchmal ganz...
Sie werden ja behandelt und betreut, auch wie Kinder, versorgt und umsorgt wie Kinder. Und deshalb ist es eben auch für viele ein furchtbar einschneidendes Erlebnis. Und da versuchen wir uns hineinzudenken und die richtige Ansprache hinzubekommen. Und ich bin dann immer ganz besonders glücklich und zufrieden, wenn das gelungen ist. Und manchmal merkt man es denn daran, wenn man die Besitzer verlässt mit dem Hund hinten im Auto, dann nimmt man sich beim Auf Wiedersehen sagen in den Arm.
Wie schön. Mhm.
Und dann weiß ich, die haben Vertrauen zu mir geschöpft und haben das Vertrauen, dass ihr Tier eine gute letzte Reise mitmacht.
Ganz toll.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Mir gefällt es sehr gut, wie Sie mit dem Thema umgehen. Die Menschen haben ja auch am Tag der offenen Tür die Möglichkeit, bei Ihnen Führungen zu machen, sich das anzuschauen. Sie haben einen Abschiedsraum. Sprechen Sie doch da mal ein bisschen drüber.
Ja, also zunächst mal, nichts, was wir tun, ist geheim und findet im Hinterstübchen statt, sondern ganz im Gegenteil. Leider müssen wir viele veterinärrechtliche Rahmenbedingungen einhalten. Eine davon ist, dass wir keine Besucher reinlassen dürfen, zum Beispiel in die Räume, wo wir die Tiere bei uns lagern vor dem Transport zum Krematorium. Mhm. Ich würde das gerne tun, würde den Besitzern gerne zeigen, wie die Tiere dort gelagert werden, wie anständig sie dort gelagert werden. Mhm. Das dürfen wir aber nicht aus veterinärrechtlichen Gründen.
Mhm. Weil diese Alles Räume, hat doch eine Begründung? Gibt's
ja, ich sage immer, wir werden behandelt veterinärrechtlich oder die verstorbenen Haustiere werden veterinärrechtlich behandelt nach Gesetzen, die unter Seuchenschutz fallen. Es wird also immer so getan, als wenn jedes sterbende Haustier im Grunde genommen eine Seuchengefahr darstellt. Deshalb müssen wir auch ziemlich umfangreiche Hygienevorschriften einhalten. Die Räumlichkeiten müssen regelmäßig desinfiziert werden. Das Fahrzeug muss regelmäßig desinfiziert werden. Ich persönlich halte das für reichlich übertrieben. Wenn ich Angst hätte, dass ich mir Krankheiten ins Haus holen würde, wenn man selber so viele Hunde hat, dürfte ich ja diesen Beruf gar nicht machen.
Stimmt.
Oder ich müsste selber mich jeden Tag, bevor ich nach Hause gehe, von oben bis unten desinfizieren. Diese Haustiere sind aber alle in familiärer Obhut, in tierärztlicher Obhut gewesen. Da braucht man sich eigentlich keine Gedanken zu machen. Das Gesetz sieht aber diesen Unterschied nicht vor.
Aha.
Dort, wo wir nun aber mit den Besitzern zusammenarbeiten können, in unseren Betrieben, wir haben ja hier zwei im Rhein-Main-Gebiet, da lassen wir die Leute natürlich gerne rein. Und dieses Abschiednehmen ist eine ganz wichtige Geschichte für die meisten Besitzer. Wenn das zu Hause erfolgt, dann können die das zu Hause machen. Manche Besitzer bringen ihre Tiere auch und wollen dann natürlich auch noch mal einen Moment lang sich von ihrem Tier verabschieden, bevor sie es komplett in unsere Obhut übergeben. Dafür haben wir dann in unseren Betrieben einen Abschiedsbereich, wo das Tier noch mal aufgebahrt werden kann, wo man sich in Ruhe, so lange wie man möchte, und wenn das eine halbe Stunde ist, mit seinem Tier noch mal zusammensetzt und ihm noch mal erzählt, wie man sich darauf freut, es irgendwann wiederzusehen, auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke, wie wir immer so schön sagen.
Ja.
Das ist einfach ganz wichtig, dass für die Verarbeitung. Das Tier ist verstorben, das merkt es natürlich nicht. Aber für die Besitzer ist es wahnsinnig wichtig, diesen Vorgang zu verarbeiten. Und dafür braucht man das. Und dafür braucht man Abschied.
Ja, und Sie haben ja auch die Art, Menschen zu jetzt auch zu betreuen beziehungsweise zu trösten. Von Ihnen geht ja so eine Sache aus, dem man sich auch dann gerne anvertraut. Geht Ihnen das so?
Das ist eigentlich das, warum ich das Ganze überhaupt mache. Wenn man selber mit lebenden Tieren umgeht, ist das Handling von verstorbenen Tieren irgendwie nichts, wo man ja sich groß darauf freut. Schließlich sind das tote Tiere. Manchen sieht man auch an, dass die schwer gestorben sind. Wir holen ab und zu Tiere ab, die obduziert worden sind in Gießen, die dann auch nicht mehr in einem Stück sind. Das ist also nicht so etwas, wo man sich nachsehnt. Aber den Menschen zu helfen und die Menschen zu betreuen, das ist das, warum ich das Ganze eigentlich mache.
Ist das eine Begabung?
Ja, vielleicht. Und die Menschen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, sind ja alle ganz unterschiedlich. Man muss versuchen, darauf einzugehen. In 90% der Fälle klappt das. In 10% der Fälle findet man irgendwie nicht den richtigen Draht. Das muss man auch akzeptieren. Dann gehe ich sehr unzufrieden nach Hause. Aber in 90% der Fälle klappt es. Und wir sind ja für die Tierbesitzer der Seelsorger, in Anführungsstrichen, und der Bestatter auf einmal.
Ja, sehr gutes Wort, ja.
Die Menschen haben den Pastor und den Bestatter als zwei separate Instanzen. Wir sind eine Instanz im einen und müssen beides gleichzeitig beantworten können.
Schönes Wort als Überleitung. Ja, wir haben uns jetzt wieder unterhalten zwischen der Sendung und da kam etwas ganz Interessantes. Sie arbeiten beim Tierschutz und da engagieren Sie sich jetzt, dass auch Hunde und Katzen aus dem Tierheim, machen Sie bitte weiter, anständig.
Ja, die Tierheimtiere und wenn man noch einen Schritt weiter geht, auch die Tiere, die aus dem Tierheim teilweise ja in Pflegestellen vermittelt worden sind, aber offiziell noch der Tierschutzorganisation gehören. Dazu gibt es ja auch dann Tiere aus südeuropäischen Ländern, die auf diese Art und Weise hierher geraten. das war mir immer wichtig zu sagen, warum sollen die dann, die keine Familie haben, warum sollen die dann letzten Endes irgendwo geschnitzelt und gekocht werden in der Tierkörperbeseitigung? Und da haben wir also insbesondere im Bereich nördlich von Frankfurt, im Taunus, Bad Homburg, Friedrichsdorf, Taunus, Tierschutz, eine Regelung gefunden, dass wir Tierheimtiere auch zur Einäscherung bringen. Auch Tiere, die, was ja nun vor allen Dingen bei Katzen vorkommt, irgendwo am Straßenrand überfahren, gefunden worden. Die nehmen wir dann zu uns. Früher landeten die alle irgendwo bei der Stadtverwaltung auf dem Müllhof. Mhm. Und das ist jetzt selbst mit den städtischen Organisationen so verabredet, dass die Tiere zu uns kommen. Dann kann man auch noch mal gucken, ob sich wieder ein Besitzer findet. Und wenn nicht, dann bringen wir die zur Einäscherung auf Kosten des Tierschutzvereins natürlich, aber wir unterstützen das insofern, als wir dort unter dem Selbstkostenpreis, denen das berechnen. Also wir haben da auch unseren sozusagen finanziellen Anteil daran. Aber mir ist es einfach wichtig, dass auch solche Tiere nicht einfach im Müll landen.
Das ist echter Tierschutz, das finde ich ganz wunderbar. Zum nächsten Thema. Man könnte ja nun sagen, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, dass Sie genau den Nerv der Menschen treffen, die an der Gleichgültigkeit der Gesellschaft leiden, die einen Bezugspunkt brauchen, die einen Ort haben möchten, wo sie ihrem Tier nochmal begegnen als Grabstein, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ist das so, dass Sie einen Nerv der Zeit getroffen haben, weg von der Gleichgültigkeit?
Ja, die Zeit ist heute gespalten. Auf der einen Seite haben Sie recht. Es gibt diese Gruppe von Menschen, die ihre Tiere wirklich als Bereicherung ihres Lebens in die Familie aufnehmen, gleichberechtigt sozusagen. Es gibt aber auch die anderen, die aus welchen Gründen auch immer, und das fängt schon beim Tierkauf an, beim Tierkauf Schnäppchenjäger sind und damit diese fürchterlichen Vermehrungsanstalten in Osteuropa und die schwarzen Tiertransporte in irgendwelchen Kofferräumen von viel zu jungen Welpen unterstützen, bloß weil sie ein Schnäppchen machen wollen. Denn da weiß ich dann natürlich nicht, also dieser Nerv der Zeit, dieser ich bin doch nicht blöd, Billigheimer Methode, das sind, glaube ich, die falschen Leute. Die gibt es aber. Mhm. Und die gibt es auch noch heute, und das ist auch eine Fraktion, die immer zunimmt. Aber die andere Abteilung, die Menschen, die ihre Tiere als Bereicherung ihres Lebens ansehen, sind natürlich, werden mehr und mehr und haben auch diese Erfahrung. Ich erlebe das ja nun, ich sagte ja vorhin, wir züchten ja Hunde, wir verkaufen dann natürlich auch Hunde an neue Besitzer, und wir hatten jetzt gerade wieder vor kurzem wieder einen Wurf. Und das ist einfach so schön, wenn man dann erlebt, wie diese Familien die Tiere aufnehmen, wie sie sich darauf freuen, dass die ihnen das Tier auch etwas wiedergibt, und das tun die halt ungeheuer. Und dann will man am Ende des Lebenszyklus natürlich in gleicher Art und Weise auch etwas zurückgeben, und da helfen wir mit. Und ich denke, das ist ein Nerv der Zeit. Und es passiert sogar immer wieder, ich habe es erlebt, nicht nur, wo man so normalerweise dran denken würde, bei Hunden und Katzen. Wir haben auch immer wieder mal das Kaninchen, das 5, 6 Jahre abends beim Fernsehen immer mit auf der Couch gesessen hat. Mhm. Oder wir haben die Rennmaus, die auch immer auf.
Echt, ja?
Ne? Also solche Sachen. Oder den Nymphensittich, der nach 22 Jahren irgendwo dann altersschwach von der Stange gefallen ist. Also wir haben, natürlich ist die Mehrzahl Hunde und Katzen, weil zu denen kann man diese persönliche Beziehung mehr aufbauen. Aber die Leute, die eben jetzt ein Kaninchen im Wert von 25 Euro kaufen und dann nicht mehr dran denken, dass sie ja für die Kosten einer Einäscherung eines Kaninchens zwei neue Kaninchen kriegen könnten, die sind mir doch immer noch die Liebsten.
Die sind wirklich uns die Liebsten. Sie werden jetzt in einer nahegelegenen Großstadt ein Tierkrematorium eröffnen, oder Sie versuchen es wenigstens. Was sind denn die gesetzlichen Bestimmungen? Was ist denn da alles zu beachten?
Ungeheuer sind die gesetzlichen Bestimmungen. So scharf in Deutschland wie in keinem anderen europäischen Land. Ich sag's mal so, die Zielsetzung ist im Grunde genommen so, was da oben aus dem Schornstein herauskommt, muss so sauber sein wie Atemluft, so ungefähr. Nein, es ist zum Teil wirklich, wirklich witzig. Wenn man auf der anderen Seite sieht, was man da alles einreichen muss, es sind also meterweise Akten und Unterlagen für den ganzen Genehmigungsprozess. Das ist übertrieben. Wo wir drauf achten auch, ist sehr schnell ein Verhältnis aufzubauen mit den umliegenden Betrieben, beziehungsweise wenn da in, sagen wir mal, mehr oder weniger großer Entfernung vielleicht auch mal Leute wohnen, dass man mit denen in Kontakt aufnimmt, denen auch zeigt, was da eigentlich vorgeht. Ja. Und was sie da zu befürchten haben, nämlich überhaupt nichts. Mhm. Und
fragen die dann zum Beispiel, regnet es da Asche in meinen Garten oder so?
Das fragen die schon, ja. aber diese Anlagen, die da gebaut werden, sind natürlich nur ein bisschen kleiner von den Ausmaßen her als Krematorien für Menschen. Mhm. Aber gar nicht so viel. Sie müssen ja bedenken, es gibt auch mal einen großen Hund. Wir haben also letzten unter unseren Kollegen einen neuen Rekord gehabt. Das war irgendwie eine Dogge von 85 Kilo.
Oh.
Die muss ja auch verbrannt werden. Mhm. Und zwar als ganzes Tier. Ne? Mhm. Und das heißt also 85 Kilo, tja, das ist ja nun auch schon so wie ein Mensch. Mhm. Von den Ausmaßen her. Ja. Also von daher, die sind schon so relativ groß. Diese Öfen verbrennen dann die Tiere mit an die 1000 Grad. Mhm. Und dann gibt es eine Nachverbrennung, eine Staubreinigung und so weiter. Was dann oben da rauskommt, ist wirklich super rein. Und viel mehr, als es in anderen Ländern möglich ist. Unser erster Hund, unser eigener Hund, der noch in Frankreich verbrannt wurde, da habe ich mir das Krematorium mal angesehen dort, ohne zu wissen, dass ich selber mal Mitbesitzer werde. Da kam schon mal eine Rauchwolke raus. Also in Frankreich sind die Bestimmungen längst nicht so und aber es ist alles, was dann da entsteht, nicht gefährlich. Und was man dann zurückbekommt, zum Beispiel als Asche der Tiere, ist ja dann auch mit 1000 Grad behandelt. Also selbst wenn das Tier die allerschwerste Erkrankung gehabt hätte, ist es absolut hygienisch unbedenklich und dementsprechend auch so, dass man mit dieser Asche, die da übrig bleibt, ja tun und lassen kann, was man möchte. Da gibt es gar keine sonstigen Einschränkungen.
Ja.
Außer fürs Krematorium selber jetzt wieder. Es verbleibt ja auch Asche beim Krematorium und das ist zum Teil nicht so ganz wenig. Von den Besitzern, die sagen, ich kann mit der Asche nichts anfangen, ich möchte einfach nur, dass mein Tier anständig seinen letzten Gang geht, verbrannt wird, aber dann mit den Überresten kann ich eigentlich nichts anfangen. Die verbleibt dann beim Krematorium. Dort wird sie dann allerdings behandelt, auch wieder aus rechtlichen Gründen, wie ein Abfallstoff. Und dann kommt dann ein Sondermüllbeseitigungsunternehmen letztendlich und beseitigt diese Asche, die aber eigentlich nichts weiter ist als wie Sand.
Das müsste doch ein tolles Düngemittel sein.
Ja, ist es auch.
Ja.
Wir haben einen anderen Betrieb, die haben einen Wald haben das Einverständnis von einer Forstverwaltung, dass sie die Asche dort in den Wald streuen dürfen. Und dieser Förster, der freut sich immer, weil er sagt, da wo ihr die Asche hinschmeißt, da wachsen die Bäume alle viel besser.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, damals war das ja, wie die Fürsten wollten ja gleich große Bäume haben. Und da haben wir mal gelesen, Linné, der hat zum Beispiel, wenn er so einen ganz großen Baum verpflanzen musste, darunter eine tote Kuh vergraben. Die hatte alles, was dieser Baum in Zukunft gebraucht hat. Also muss ja eigentlich diese Asche eine ganz super Rohstoff sein. Aber gut, wir schweifen ab. Können denn die Menschen beim Verbrennen dabei sein? Will das jemand?
Das ist also voll und ganz möglich. Eigentlich bei allen deutschen Tierkrematorien ist das möglich. Mhm. Bei dem, was wir im Moment nutzen, ist das möglich. Natürlich bei dem, was wir selber planen, auch. Und es kommt natürlich nicht so häufig vor. Ich sag mal, in einem von 50 Fällen. Mhm. Es gibt oft die Diskussion, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass die Asche, die ich da bekomme von meinem Hund, ist. Deshalb möchte ich dabei sein und möchte das beobachten. In 90% der Fälle, wenn wir uns dann unterhalten haben, sagen die Leute, nee, also das habe ich jetzt alles so verstanden und ich habe so viel Vertrauen dafür, nur um zu kontrollieren, brauche ich nicht hinzufahren. Mhm. Und das rate ich auch den Leuten ab. Weil das ist doch ein Aufwand und es ist ein gewisses einschneidendes Ereignis, das auch nochmal mitzuerleben. Ja. Und wenn der einzige Grund ist, zu kontrollieren, ist das überhaupt nicht mehr notwendig
heutzutage. Sind diese Hunde, wenn die dann in die Verbrennungsanlage geschoben werden, in einem Gefäß oder kommen die da so rein?
Nein, das ist schon... Also erstmal gibt es eine Vorrichtung, um die Tiere da in aller Ruhe einzufahren in den Ofen, in den Verbrennungsofen. Also die werden nicht irgendwie geschmissen oder so, sondern werden ganz sanft auf einer Vorrichtung da reingefahren. Und das ist nun ganz unterschiedlich. Der ein oder andere, ich war früher bei einem Krematorium, die hatten dann einen offenen Karton, wo das Tier drin lag. Wichtig ist auch, der Ofen hat ja eine Klappe an der Öffnung. Da sieht man dann sozusagen ins Feuer rein. Das möchten viele Leute auch gar nicht sehen. Mhm. Und dort, wo man das dann doch ein bisschen mitsieht, machen die Betreiber vom Krematorium eine Decke über das Tier, damit nicht das Fell schon anfängt, in Flammen aufzugehen. Und die Leute sehen das noch. Mhm. Mhm. Das möchte man natürlich nicht. Aber da sind auch schon Personen, die das vorgehabt haben, dann umgefallen, als sie das gesehen haben, einfach durch den nervlichen Stress. Also, aber wenn man gerne sein Tier bis zum letzten Moment begleiten möchte, ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Und alles läuft so offen und sauber und pietätvoll ab, dass das wirklich kein Problem ist. Aber man muss es eben wissen, ob man es verkraftet und ob man es möchte.
Ich wollte es nicht, nein. Also so hätte ich viel, viel Vertrauen. Ich habe schon mal gelesen, dass man sich von seinem Tier einen Brillanten herstellen lassen kann oder einen Anhänger, vielleicht mit Asche oder Haaren. Gibt es sowas?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, für viele ist es wichtig, dass sie ein Andenken an ihr Tier bei sich haben. Das fängt damit an, dass ein großer Teil der Besitzer die Asche ihrer Tiere in sich in eine schöne Urne einfüllen lässt und diese Urne dann zu Hause hinstellt. Mhm. Und dort so einen kleinen Erinnerungsplatz macht, mit einem Bild dabei, mit einem Blümchen davor. Wir haben auch Urnen, die direkt wie ein Bilderrahmen sind, wo man also praktisch ein Bild an der Wand hat und hinter dem Bild ist die Asche des Tieres. Und dann gibt's natürlich das Bedürfnis bei dem einen oder anderen, dass er etwas an sich trägt, bei sich trägt, das ihn an sein Tier erinnert. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Der eine ist, was Sie angesprochen haben, tatsächlich der Diamant. Das ist natürlich auch die teuerste Methode. Mhm. Wobei man diesen Diamanten vom verstorbenen Tieren anfertigen kann, aber auch noch von lebenden Tieren. Dann nämlich aus den Haaren. Ah. Es wird immer ein natürliches Material genommen, wird dann mit zusätzlichem Kohlenstoff vermischt und dann in einem mehrere Monate dauernden Prozess in einer sehr komplizierten Maschine zu einem Diamanten verarbeitet. Mhm. auch unterschiedlicher Größe. Da braucht man dann unterschiedlich viel Haare oder Asche und so weiter. Mhm. Aber im Prinzip kann man das immer machen. Aber das ist nicht so ganz billig. Das fängt, also die kleinsten Diamanten fangen bei 2000 Euro an. Und dementsprechend kommt das auch nicht so ganz häufig vor. Mhm. Selbst in unserem reichen Rhein-Main-Gebiet nicht. Mhm. Der andere Weg mit Anhängern, der ist natürlich, der wird viel, viel häufiger begangen. Es gab schon immer Anhänger, wo man einfach nur den Namen seines Tieres reingravieren kann. Aber dann gibt es Anhänger, die sind hohl, haben eine Öffnung. Da kann man ein kleines bisschen von der Asche seines Tieres einfüllen. Mhm. Und die gibt's als Anhänger für Ketten um den Hals. Dann gibt's die, ich weiß immer nicht, wie die heißen, so um Armbänder herum, so Dinger, die haben einen speziellen Namen. Ich bin keine Frau, ich kann das nicht, aber
ich hab keine
Frau,
Ahnung.
Frau Büttner-Vogt weiß es auch
weder
nicht.
Weder Ringe noch Armreifen,
das sind auch so kleine Teile. Die haben dann alle so ein Löchlein, da wird ein bisschen Asche reingefüllt. Das mache ich dann schon immer für die Besitzer, weil das doch eine rechte Fummelei ist. Vor allen Dingen, wenn man da nichts verlieren will dabei an Asche. Und das will ich ja nicht. Der Rest soll dann beieinander bleiben. Und dann kommt da womöglich noch ein Name reingraviert. Die sind aus Silber oder Gold, diese Anhänger. Mhm. Aber das ist dann ein überschaubarer Kostenfaktor und man trägt immer eine dauerhafte Erinnerung an sein Tier bei sich.
Finde ich eine tolle Idee. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also kann man alles auf Ihrer Homepage sehen. Sie haben ja noch, Sie erwähnen auf Ihrer Homepage, Alternativen zum Bestattungsbereich. Was gibt's denn für Alternativen?
Ja, Alternativen im Bestattungsbereich. Im Großen und Ganzen gibt es natürlich, wie bei Menschen auch, Einäscherungen oder Erdbestattungen.
Ach so.
Mhm. Und wir sind einer der wenigen Tierbestatter, die wirklich beide Arten der Bestattung betreuen. Es kommt zwar zu 90% die Einäscherung vor, aber 10% möchten auch gerne eine Erdbestattung haben. Meistens dann eben nicht eine Erdbestattung in einer Urne, sondern eine Erdbestattung des ganzen Tieres. Und genau wie bei Menschen ist es natürlich nicht so, dass das alles so auf Kommando läuft. Heute Nachmittag ist mein Tier verstorben und morgen früh kann ich es auf dem Tierfriedhof begraben. Das geht ja nicht. Mhm. Da helfen wir dann, indem wir die Tiere zu uns holen, sie in unserer Kühlung lagern, bis ein Bestattungstermin bereit ist. Und dann bringen wir das Tier dort wieder hin. Dort macht man dann nochmal eine kleine Verabschiedung und dann werden sie auf dem Friedhof bestattet.
Haben Sie einen eigenen Friedhof?
Nein.
Wo ist der?
Wir nutzen hier in diesem Raum, gibt es im Rhein-Main-Gebiet, gibt es im Grunde genommen 3, 4 Tierfriedhöfe. 2 davon werden von Tierschutzvereinen betreut. Das ist in Mainz der Tierfriedhof und in Frankfurt-Rödelheim. Mhm. Und dann gibt es noch einen Tierfriedhof in Bad Homburg.
Ah, ja.
Mit all denen haben wir schon zusammengearbeitet in dieser Art und Weise.
Mhm.
Was aber auch vorkommt, gerade in der heutigen Zeit, viele Hunde leben ja bei alten Leuten. Die möchten gerne ihr Tier auf dem eigenen Grundstück begraben. Aber sie schaffen das nicht.
Mhm.
Auch da haben wir schon geholfen, dass wir dann eben bei den Leuten privat das Grab ausheben und das Tier dort bestatten. Und dann zu Hause, wenn es zu Hause bestattet wird, auch mit dem Sarg.
Mhm.
Wir können eben auch dafür sorgen, dass die Tiere in einen anständigen Sarg kommen, was in den Tierfriedhöfen selber oft nicht erlaubt ist.
Ach, da muss man so in die Erde legen.
So heißt in ein Tuch eingeschlagen.
Damit sie ganz vergehen.
Sie ganz vergehen. Die möchten also nicht so gerne Särge haben auf den Tierfriedhöfen. Im privaten Bereich ist das natürlich möglich.
Ja, also das finde ich, Sie haben ja jetzt was ganz Tolles. Da war ich ja ganz fasziniert, bin auch da viel spazieren gegangen. Sie haben einen virtuellen Tierfriedhof, den ich ganz wunderbar finde. Ich kann das Tier vom Nachbarn aufrufen und ihm eine Grußbotschaft schenken und eine virtuelle Kerze anzünden. Also das fand ich ganz toll.
Also das ist eine Geschichte, die haben wir jetzt erst Ende letzten Jahres eingeführt.
Mhm.
Und es hat uns alle selber
sind ja Hunderte,
völlig,
und Hunderte, gell?
Völlig überrascht. Mhm. Ich habe hier einfach mal auch die Zahlen, es ist unglaublich. Bis Ende Juli in diesem Jahr wurde dieser Tierfriedhof 115.000 Mal angeklickt. 115.000 Mal angeklickt.
Mhm, ich war dabei.
Es sind, ist doch Quatsch, was sage ich denn hier? 115.000 nur im Monat Juli.
Was? In einem Monat?
Ja, in einem Monat. Es sind ungefähr über 300 Traueranzeigen von Tieren da jetzt drin. Mhm. Es sind, man kann für das Tier, auch für das Tier von jemandem anders, eine Kerze anzünden. Es sind 110.000 Kerzen angezündet worden.
Boah.
Es ist unglaublich. Da haben wir ganz
kostet
offensichtlich, das ist
kostenlos.
Das ist völlig kostenlos. Da haben wir einen Nerv getroffen, wo die Leute sich austauschen können, sich gegenseitig Beistand leisten. Da werden auch Konsulenzen eingetragen. Mhm. Da stehen jetzt also bei 300 oder was weiß ich, Traueranzeigen, sind 2.500 Kondolenzen eingetragen. Das heißt also, jede Traueranzeige hat 5, 6 Kondolenzen von anderen Leuten, die sich zum Teil noch nicht mal selber kennen.
Ich fand's ganz toll. Ich habe also, mich festgelesen.
Es ist einfach, ja. Es ist
ein
schön.
Ein Nerv der Zeit. Das ist wirklich der Nerv der Zeit. Ich denke mal, wird immer zwei Fraktionen geben, aber wir stellen uns auf die andere Seite, die Kerzen anzünden, die kondolieren. Das Tier stirbt, der Schock ist groß, aber man kann sich bei ihnen versichern. Nicht gegen den Tod des Tieres, aber sie sorgen für den Ablauf und betreuen Menschen. Wird das viel genutzt oder eher weniger?
Also da muss man jetzt zwei Dinge auseinanderhalten. Wir bieten ja auch an, eine wirkliche Vorsorge. Mhm. Im Sinne von, für manche Leute sind die Kosten am Lebensende eines Tieres schwer tragbar. Das geht ja dann oft damit los, dass man dann in diesen Phasen auch noch besonders hohe Tierarztrechnungen hat. Mhm. Und dann kommt zum Schluss auch noch eine Bestattung dazu, die meist im Vergleich zu den Tierarztrechnungen selber gar nicht so hoch ist, aber es schmerzt dann schon. Und insofern bieten wir etwas an mit einem Partner zusammen, also einem Anubis-Partner, der das als extra Angebot hat, dass man so etwas wie eine Sterbevorsorge machen kann. Mhm. Und da bezahlt man kleine, geringe Beträge. Mhm. Das wird auch alles bei einem Notar verwaltet. Das ist also nichts, wo die Leute irgendwie Sorgen haben müssten, dass das Geld dann mal verschwindet, weil Anubis pleite geht. Das liegt da beim Notar. Mhm. Und daraus wird dann die Bestattung direkt bezahlt und man hat da gar keine zusätzlichen Kosten. Das ist diese Art der Vorsorge. Mhm. Finanzieller Natur, sage ich mal. Die andere Vorsorge ist natürlich, wenn der Tod des Tieres nahe kommt, und oft ist es ja so, man weiß vorher, da ist eine schwere Krankheit, dann gibt es mehr und mehr Leute, die dann im Vorfeld schon mal anrufen und sagen, ich habe hier einen Hund, der hat dies und das, schwere Erkrankung, das kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Und dann kommen wir da auch ins Gespräch. Und da kann ich auch sehr viel aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung mit unseren vielen Hunden, die wir im Laufe der Jahre schon gehabt haben, berichten und kann den Leuten dann auch versuchen, Rat zu geben bei der ganz schwierigen Frage, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass ich mein Tier gehen lassen kann. Mhm. Oder gehen lassen sollte sogar. Mhm. Ich persönlich, wir haben immer gesagt, wir haben in den 30 Jahren, wo wir Hunde haben, einen einzigen von alleine sterben sehen.
Ja. Mhm.
Und das ist jetzt tatsächlich auch 30 Jahre her. Das ist aber etwas, was uns immer noch bis heute begleitet, weil es war nicht schön. Mhm. Sein Tier dort sterben zu sehen, normalerweise ist es eben nicht so, dass man morgens aufsteht und der ist einfach in seinem Körbchen eingeschlafen, ohne einen Pieps zu sagen. Mhm. Sondern Der Vorgang des Sterbens ist schmerzlich für das Tier und ist schmerzlich für den Besitzer, das mit anzusehen, während der Vorgang des Einschläferns für alle eine Erlösung ist, für das Tier eine Erlösung. Und de facto ist es ja auch so, wie es heißt, die Tiere schlafen ein. Mhm. Aber trotzdem tun sich halt sehr, sehr viele Menschen ganz, ganz schwer damit, diese Liebe-Gott-Spielerei-Entscheidung zu treffen. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und ich denke mal, da helfe ich auch. Wir versuchen da auch in Zukunft etwas zu vermitteln, dass wir den Menschen eine Art Sterbebegleitung zur Seite stellen, die ihnen dann dabei helfen. Und im Zweifelsfalle, wenn das eine alleinstehende alte Dame ist, mitsamt der Dame vielleicht sogar an dem Tag zum Tierarzt gehen und die unterstützen, dass man da nicht alleine ist.
Ja, ja.
Und was wir auch
Und so ein Tierarztdienst, dass Sie einen Tierarzt auf Ihre Seite ziehen und sagen, wir gehen jetzt nur noch nach Hause, was ja für den das Tier...
Ja, dadurch, dass wir natürlich, wir sind ja nun im gesamten Rhein-Main-Gebiet tätig, da gibt es so viele Tierärzte. Also was ich nur empfehlen kann, es gibt ja 2 oder 3 tierärztliche, ambulante Tierärzte im Rhein-Main-Gebiet. Die kommen eigentlich immer nach Hause. Weil das ist deren Geschäft.
Ja.
Mit denen arbeiten wir auch dann zusammen und fahren dann, die sind dann kaum, sind dann da weggegangen, dann werden wir angerufen und dann können wir dort direkt das Tier dann abholen und eben auch mit den Leuten sprechen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie wichtig mir das eigentlich ist, dass wir hier einen Kontakt aufbauen, dass die Leute auch Vertrauen haben, dass mit ihrem Tier, dass ihr Tier anständig begleitet wird auf seinen letzten Lebenswegen. Aber wie gesagt, der letzte Schritt ist dann noch, viele Leute haben es schwer, dann den Verlust zu verkraften, genau wie beim menschlichen Verlust auch. Und ja, manchmal, das merkt man ja dann selber als Tierbesitzer, wird man ja von anderen auch ein bisschen schräg angesehen, weil man über den Tod eines Tieres so tief trauert. Mhm. Wieso? Das ist doch nur ein Tier. Ich verstehe überhaupt nicht, warum regst du dich so auf? Nein, das ist nicht nur ein Tier. Es ist ein Partner gewesen, ein tierischer Lebenspartner, ein tierisches Familienmitglied. Und da kann man auch trauern. Und wenn man dann merkt, man ist nicht alleine mit dieser Situation, sondern es gibt schon auch noch viele andere, denen es ganz genauso geht und man kann sich austauschen, dann hilft das. Und das werden wir jetzt demnächst auch hier anbieten, dass wir so einen Treffpunkt für trauernde Tierhalter machen, die sich dann einfach zusammensetzen können und erzählen und hoffentlich dadurch Erleichterung finden.
Eine tolle Idee. Sie haben auf Ihrer Homepage eine Alterstabelle für Hunde mit der Regel, dass das erste Jahr 2x7 und dann in 7er Schritten weitergeht. Mein Hund wäre jetzt mit 12,85 Menschenjahre. Er ist aber durch geistiges Training wesentlich fitter. Wenn wir jetzt sagen würden, das geistige Training einzuarbeiten, glauben Sie denn, dass man so 2 Jahre sparen könnte, dass man dann die Hunde etwas, wie ist Ihre Erfahrung?
Also ich habe
so mein Alter.
2 Ebenen der Erfahrung. Mhm. Die eine Ebene ist die, dass ich mit den verstorbenen Tieren als Tierbestatter zu tun habe. Die andere Ebene sind unsere vielen Jahre mit den eigenen Hunden zu Hause. Mhm. Einmal muss man dabei sagen, anders als bei Katzen ist bei Hunden die Lebenserwartung ganz stark abhängig von der Größe des Tieres. Mhm. Große Rassen, und heutzutage werden ja auch die großen Rassen immer größer gezüchtet, viel größer als sie früher mal waren, die leben halt nicht so lang. Und deshalb ist bei denen diese Regel mit 7 Jahren sowieso falsch. Mhm. Weil die sind im Zweifelsfalle mit 7, 8 Jahren schon Greise. Mhm. Und kleine Hunde haben eine ganz viel höhere Lebenserwartung, oft doppelt so, werden oft doppelt so alt wie ein Großer.
Ich habe heute 17,5 Jahre alten Dackel gezogen.
Ja, genau. Bei denen kommt das auch. Ja. Ich hatte letzte Woche auch einen Dackel beerdigt, der auch 17,5 Jahre alt war.
Wahnsinn, ja. Aber
Katzen mit 20, 22, die findet man immer mal wieder, relativ häufig. Und bei Katzen gibt es letzten Endes auch nur eine Altersschiene. Ob größere oder kleinere, die funktionieren alle nach derselben Regel. Bei Hunden ist es eben, wie gesagt, sehr stark größenabhängig. Einerseits. Andererseits, das Umfeld, in dem die Tiere leben, hat natürlich auch einen Einfluss drauf. Natürlich wird man einen Leberkrebs beim Hund nicht dadurch beeinflussen können, dass man den vorher geistig gefördert hat oder nicht. Und ich muss sagen, jetzt als Tierbestatter erlebe ich es ja wirklich traurigerweise von den älteren Hunden, also nicht den ganz jungen, die aus irgendwelchen Unglücksfällen heraus gestorben sind, aber bei den älteren Hunden sterben halt 80% an Krebs.
80%?
Ja, kann man von ausgehen. Also ich habe keine echte Statistik geführt, aber wir unterhalten ja uns immer darüber, genau, was hat er denn gehabt und so weiter. Und dann ist das in 80% der Fälle Krebs. Und da kann man natürlich nichts dran machen. Andererseits, und das ist das, was ich eben...
Ja, nichts dran machen, vielleicht halten Sie es auch vielleicht für genetisch züchterisch bedingt? Oder kann man
nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist genau dieselbe Situation, wie wir sie bei den Menschen haben. Unsere Tiere werden inzwischen durch die ganze medizinische Betreuung und auch durch die Ernährung älter, als sie früher geworden sind und kommen in ein Alter, in dem man einfach Krebs entwickelt. So wie das bei uns Menschen auch ist. Ich habe früher mal mit der Medizinischen Hochschule Hannover zu tun gehabt. Da hat man Statistiken geführt über Krebshäufigkeiten bei Menschen. Weil man auch irgendwann gesagt hat, also es wird ja immer schlimmer, die Leute kriegen immer mehr Krebs. Und dann hat sich herausgestellt, das stimmt. Aber in einer bestimmten Altersgruppe ist der Krebs auf demselben Niveau geblieben, eher sogar weniger geworden. Da der Krebs, die Krebshäufigkeit mit dem Alter aber immer ganz steil und stark zunimmt, nimmt der Krebs insgesamt zu, weil wir alle immer älter werden. Und wir selber als Menschen werden alle immer älter. Und ja, woran sterben wir dann? An irgendeinem Krebs. Und bei den Hunden oder den Katzen ist es ganz genau dasselbe. Also diese Seite kann man nicht groß beeinflussen. Wir pflegen sie gut, sie werden alt und dann sterben sie am Ende an irgendeinem Krebs. So ist halt der Lauf der Dinge leider. Aber um sie überhaupt fit alt werden zu lassen, da haben Sie natürlich vollständig recht. Die Förderung und die Forderung des Geistes der Hunde ist gerade bei Hunden ganz wichtig. Bei Katzen ist es auf der anderen Seite ganz genauso. Ich habe schon Katzen erlebt, die machen Sport mit den Katzen, Agility oder Apportieren im Haus und so weiter. Also auch eine Katze kann man, und viele Freigängerkatzen machen sich natürlich ihren eigenen Sport draußen auf der Straße.
Genau.
Und da sieht man dann doch schon Unterschiede und wir erleben das jetzt als Züchter ja ab und zu. Da hast du einen ganzen Wurf und dann verfolgt man so, weil wir immer lebenslang Kontakt haben zu unseren Käufern. Wie haben die sich dann entwickelt? Wie alt sind die geworden? Und dann denkt man manchmal, hört man ja auch öfter mal, ja, so in einem Rudel zu leben, wie die Hunde das bei uns tun, das ist Stress. Ja, und dann stellt sich hinterher raus, scheint aber ein ganz gesunder Stress gewesen zu sein, denn die werden alle am ältesten oder oft am ältesten von dem gesamten Wurf, wo die anderen alle als Einzeltiere irgendwo in einem Haushalt gelebt haben, aber offensichtlich nicht diese geistige Herausforderung hatten. Wie werde ich eigentlich mit so einem Rudel fertig? Ne? Insofern gebe ich Ihnen schon recht. Also wir müssen eigentlich den Tieren, allen unseren Tieren gerecht werden und sie fördern und fordern. Nicht so, dass sie wie früher der Border Collie, der wirklich noch gehütet hat, dann mit 7, 8 Jahren fertig war. Und,
aber er hat sein Leben gehabt.
Ja, der hat sein Leben gehabt, aber der war dann eben auch fertig mit 7, 8 Jahren. Heute wird der Border Collie 12 bis 14 Jahre alt. Deshalb dürfen
meistens
wir den
ziemlich durchgeknallt.
Dürfen wir den dann aber nicht, wir müssen ihn so behandeln, wie der ist auch noch mit 12 Jahren Border Collie, der Herausforderungen braucht.
Genau, genau.
Und das sind so die Dinge. Insofern sind all diese Alterstabellen immer nur Durchschnittswerte, so wie unsere Hunde Individuen sind, die Rassen sind Individuen. Man muss da genau nachgucken, aber fordern, fördern, herausfordern und mit denen was machen, damit die auch Spaß am Leben haben, die Tiere.
So,
das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente.
Habe ich 2 Bücher geschrieben, findet man übers Internet, über geistige Beschäftigung. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt mal abseits von unserem sonstigen Thema, ich bin immer der Ansicht, dass zum Beispiel Sie jetzt einen Wurf kriegen, 12 Hunde, und jeder von diesen Hunden ist eine ureigene Persönlichkeit,
so ist
ein
es.
Ureigenes Individuum. Das würden Sie bestätigen.
Aber absolut.
Denn viele Menschen sagen ja, ich hole mir einen Scotch Terrier, weil der Scotch Terrier ist ein guter Familienhund.
Ja.
Und das wäre also total Quatsch. Weil
also natürlich haben Rassehunde gewisse Gemeinsamkeiten. Aber die Hunde einer Rasse haben bestimmte Gemeinsamkeiten, aber die Bandbreite innerhalb dieses Rahmens, den die Rasse setzt,
also wie sie es leben, wie sie es ausleben,
ist so groß.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und wenn dann die Leute eben fragen, wie ist das denn, wie sind die denn, also die Rasse sowieso, dann sage ich, dann kommen sie mal her und gucken sich unsere Mannschaft an und dann werden sie feststellen, dass die individuellen Unterschiede größer sind als die Gemeinsamkeiten, weil sie nicht nur einer Rasse angehören, sondern auch noch alle miteinander verwandt sind. Hunde und natürlich, wir sagen immer Hunde, aber es ist ja bei den Katzen nicht anders. Es sind Individuen. Und den Leuten, die sich dann auch hinterher, der ein oder andere beklagt sich mal, was er da für einen ungezogenen Kerl hat, dann sage ich immer:
Sie gehen sehr viel mit Trauer um. Würden Sie denn sagen, dass Tiere oft mehr und ehrlicher betrauert werden als manche Menschen?
Ja, das fängt eigentlich damit an, dass oft die Beziehung zum lebenden Tier auch ehrlicher ist als die zu einem anderen Menschen. Und das liegt natürlich daran, dass ein Tier einen nie belügt.
Mhm.
Die können gar nicht lügen. Die können auch nicht, was viele ja glauben, ein schlechtes Gewissen haben. Viele glauben das ja. Ich komme da rein, der hat den Mülleimer ausgeräumt und da hat er ein schlechtes Gewissen. Nee, das hat er nicht. Der weiß das ja schon fast gar nicht mehr. Aber er sieht, mit welchem Gesicht Frauchen da zur Tür reinkommen.
Sehr richtig.
Ach, du grüne Neune.
Mhm.
Und dieses ehrliche Verhältnis, was Mensch und Tier miteinander haben, ist für viele eben etwas, was sie sonst im Umgang mit ihrer Umwelt vermissen.
Mhm.
Und das haben sie nur mit dem Tier. Da kann man auch viel von lernen für sich selber, für seinen eigenen Charakter. Deshalb sage ich auch immer, die Tiermenschen sind ein ganz anderer. Man umgibt sich mit Tiermenschen nicht nur deshalb, weil die an Zufälligkeit sympathischer sind, sondern weil die auch eine gewisse gemeinsame Wellenlänge
Bravo.
Haben.
Bravo, ja.
So, und das setzt sich dann natürlich fort. Und ich meine, der ein oder andere Partner, Lebenspartner, na, ich will jetzt nicht ganz böse sein, aber es gibt ja schon doch auch Fälle, wo man sagt, na ja, also das, nun habe ich mal Ruhe, wenn der gegangen ist. Und bei den Hunden ist das in der Regel eben, oder bei den Tieren ist das in der Regel nicht so. Da verliert man etwas. Und was ich ganz häufig dann erlebe und was auch eigentlich wirklich traurig ist, sind dann ältere Leute, die als letzten Lebenspartner dann ein Tier hatten und dann ist es verstorben. Und dann komme ich dahin und dann heißt es, ja, vor 3, 4 Jahren ist ja mein Mann gestorben. Das ging ja alles noch, ich hatte ja unseren Hund. Und jetzt ist der Hund verstorben. Und das ist dann sozusagen, ja, der Anfang vom Ende.
Ja. Mhm.
Und leider haben wir ja nun eine Situation hier in Deutschland, wo es ganz, ganz selten Einrichtungen für alte Leute gibt, wo man auch Hunde oder Katzen mitnehmen kann. Mhm. Ich war heute gerade, habe einer älteren Dame im Taunus ihre Urne von ihrem verstorbenen Dackelchen gebracht. Die ist in so einer Einrichtung, da geht das.
Oh,
da leben mehrere Hunde.
Mhm.
Und ich kenne auch ein betreutes Wohnen in Offenbach, wo das geht. Und oft geht es eben nicht.
Und die bleiben wesentlich fitter.
So.
Die bleiben viel mehr dem Leben erhalten.
So ist es.
Wie die, ich sehe das auch, wir gehen immer alle 14 Tage in ein Altersheim, demenzkranke Menschen. Und da bringen wir Spaß mit den Hunden. Wir machen da so eine ganze Zirkusvorstellung und führen die mal wieder hinein ins Leben. Die reden wieder, die klatschen wieder. Also
ja.
Ein Tier weckt ganz andere Hirnverbindungen und ist wirklich eine Gesundung.
Und wenn man das eben weiß, dann ist es auch kein Wunder, wenn man an der einen oder anderen Stelle tatsächlich erlebt, dass die Trauer für das Tier ehrlicher, sage ich mal, ist.
Mhm.
So wie das ganze Verhältnis ehrlicher war.
Ja.
Als das Verhältnis zu seinen zu Mitmenschen oder Partnern manches Mal in manchen Familien.
Sie haben jetzt sehr, sehr viel mit Trauer zu tun. Jetzt kommen Sie abends nach Hause. Wie bauen Sie sich denn wieder auf? Ich denke, 12 Hundchen springen Ihnen entgegen. Sind auch Fälle, die Sie mal so mit nach Hause nehmen, die Sie gedanklich stark beschäftigen?
Ja, das kommt vor. Aber eigentlich muss ich sagen, komme ich in den meisten Fällen sehr zufrieden nach Hause. Weil dieses Gefühl, helfen zu können und geholfen zu haben, ist einfach sehr befriedigend. Da sind dann manchmal Unglücksfälle dabei. Ja, klar, die gehen einem auch an die Nerven und an die Nieren. Aber dann versuchen wir ja sofort, wenn es nur irgendwie möglich ist und wenn die Antenne bei dem Besitzer auf Empfang steht, nur ein kleines bisschen auf Empfang steht, versuche ich ja dort zu helfen. Und das ist das, was einem Befriedigung verschafft, wo man dann am Ende auch nie mit so einem unverarbeiteten Gefühl nach Hause kommt, sondern man hat es immer verarbeitet. Die unschönen Tage sind eigentlich die, wo man mit keinem Besitzer gesprochen hat. Wo man nur zum Tierarzt gefahren ist, hat da ein Tier abgeholt und dort ein Tier abgeholt, womöglich noch irgendeine Katze auf der Straße aufgesammelt, die dort totgefahren wurde. Wenn es also wirklich nur darum geht, sich mit Verstorbenen, mit den Leichnamen von verstorbenen Tieren auseinanderzusetzen, dann sind das traurige Tage und da freue ich mich dann, wenn meine Lebenden um mich herum springen.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber die anderen, wo man mit den Besitzern und wenn es auch nur am Telefon ist, in Kontakt treten kann und denen helfen kann, das sind befriedigende Tage, da brauche ich mich gar nicht aufzubauen.
Das ist also so viel, viel Seelsorge dabei,
so
die ja ganz wichtig ist für die Menschen, die jetzt einen Freund, ein Familienmitglied verloren haben.
So ist
und
es.
Da sind sie an vorderster Front. Ich kann mir vorstellen, das ist ein bei aller Trauer und bei allem ein sehr, sehr interessanter und schöner Beruf ist. Kann man das so schön nennen eigentlich?
Ja, das ist genauso, wenn man man trifft sich ja immer mehrfach mit den Besitzern, also sagen wir mal das erste Mal dann oder häufig das erste Mal, wenn man das Tier abholt, dann vielleicht nochmal, wenn die ins Geschäft kommen und sich eine Urne anschauen und dann das dritte Mal, wenn die Urne und Asche übergeben wird. Und natürlich sagt man dann irgendwann immer auf Wiedersehen. Und ja, in dem Moment, wo man das dann gerade raus hat, fällt einem dann schon ein, ja, eigentlich ist das ja der falsche Gruß zum Verabschieden. Denn das wünscht man ja eigentlich nicht unbedingt jemandem. Obwohl es gar nicht so selten vorkommt, dass wir Leute haben, die schon mehrere Tiere bei uns bestatten lassen haben, wenn sie eben mehrere Tiere haben. Und so ähnlich ist das auch da. Ne? Ich meine, einerseits ist es, man möchte sich nicht so schnell wiedersehen, Aber
es ist ja ein persönliches Verhältnis entstanden.
Ja, aber es ist irgendwas entstanden und eigentlich ja doch, eigentlich. Und dann sagen wir oft, ja, man würde sich gerne noch mal treffen, aber unter anderen Umständen. Also es sind einfach, es ist interessant, es ist etwas, was Bestattung und Sozialarbeit, wenn man es so bezeichnen will, auf einmal ist. Und für so jemanden wie mich, der, was weiß ich, 55 Jahre in großer Hektik in der Welt beruflich herumgereist ist, ist das einfach auf irgendeine Art und Weise auch eine entspannende Beschäftigung.
Finde ich ganz toll. Jetzt haben wir noch, gibt es auch Heiteres in Ihrem Beruf? Gibt es denn eine Geschichte, die Sie uns noch erzählen können?
Ja, also Sie hatten mich das ja vorhin schon mal gefragt. Da habe ich gedacht, was ja eigentlich tot und heiter ist ja eigentlich ein Widerspruch.
Konträr, ja.
Aber dann ist mir etwas eingefallen, das ist vielleicht auch doch ein bisschen heiter für die Zuhörer. Ich kriegte einen Anruf von einer Dame, meldet sich am Telefon und sagt zu mir, mein Name ist so und so, ich habe doch vor anderthalb Jahren bei Ihnen einen Hund einäschern lassen. Ja. Und was ist jetzt das Problem? Ist Ihnen schon wieder einer verstorben? Nein, sagt die, jetzt ist mein Papa gestorben. Da habe ich natürlich gedacht, was will die jetzt von mir, vom Tierbestatter? Und habe dann ganz perplex gesagt, ja, wie kann ich da helfen? Und dann sagt sie zu mir, Sie wissen doch, ich hatte doch für meinen Hund so eine wunderschöne Urne. Und jetzt war ich bei dem Bestattungsinstitut, beim städtischen Bestattungsinstitut in Frankfurt und habe mir die Urnen angeguckt und da ist eine hässlicher als die andere. Und ich kann doch das nicht zulassen, dass mein Hund in so einer schönen Urne bestattet worden ist und mein Papa in so einem hässlichen Ding. Mhm. Dann konnte ich der Frau helfen. Das war nicht ganz so einfach. Wir mussten alle möglichen Register ziehen, um der Dame zu helfen. Es ist uns gelungen. Aber ich denke mal, ich bin mehr oder weniger, also bei unseren Anubis-Kollegen zumindest, habe ich das dann hinterher auch erzählt, war ich der einzige Tierbestatter, der schon mal bei einer Menschenbestattung geholfen hat. Aber es war mir ein Vergnügen.
Wunder. Das kann ich mir vorstellen. Mir war es auch ein Vergnügen, eine ganz hervorragende Überleitung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt, unsere Hörer auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Möchten Sie noch mal ein Schlusswort sprechen?
Ja, zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Und ich würde mir einfach wünschen, nicht jetzt aus persönlichem oder geschäftlichem Interesse, aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir noch mehr Tiere haben, die den ehrenvollen letzten Weg gehen, als wir es leider immer noch in Deutschland haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass letzten Endes kein einziges Tier mehr in der Tierkörperverwertung landet. Und wenn ich den Besitzern dabei helfen kann, dann tue ich das gerne. Und ich tue es auch so, dass wir uns in Zukunft immer gut in die Augen schauen können.
Ich danke Ihnen ganz herzlich und wir verabschieden uns. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke auch. Tja, manchmal denkt mir auch so, Hund müsste man sein, wenn man so von dannen geht und so schön, dann
man tja, könnte sich von dir einen Anhänger machen.
Was willst du machen?
Gibt's.
Was? Ja? Ein Anhänger?
Mhm. Oder
ich blende nur mal Musik rein. Wir müssen nämlich dann überblenden zur nächsten Sendung langsam. Aber er redet ruhig weiter noch, wenn er wollt. Könnt ihr noch
also bisschen Diamanten können wir auch aus ihm machen.
Dann hat man ihn aber noch länger am Hals.
Aber das wäre wahrscheinlich unangemessen teuer.
Ja? Aber der Größe.
Ja.
Also dann, ihr lieben Hörer. Und die Media wieder in 4 Wochen. Und dann zwischendrin der Hajo Berger kommt ja sowieso und belästigt sie immer wieder mal. Servus und tschüss und lasst es euch gut gehen.